Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Julia Frank hat tolle, berührende Romane geschrieben, wie Die Mittagsfrau, Rücken an Rücken und zuletzt das autobiografische Buch Welten auseinander. Und wenn sie einen historischen Text empfiehlt, dann lohnt es sich ganz bestimmt, da mal genauer hinzuschauen. Und das machen wir gleich mit Der Hirte und die Weberin von Clara Blum, jetzt in der anderen Bibliothek zu entdecken. Und warum? Darüber spreche ich gleich mit Julia Frank. Rosa Ausländer hat zwei Weltkriege, Flucht und Vertreibung erlebt und nach vielen heimatlosen Jahren lebte sie dann von 1965 bis zu ihrem Tod 1988 in Düsseldorf. Dort war jetzt die deutsch-französische Autorin Sabine Ausenac zu Gast, denn sie übersetzt die Gedichte von Rosa Ausländer, hat ein Essay über sie geschrieben und sie arbeitet vor allem an einem Roman über die Dichterin. Sandra Voss hat sie in Düsseldorf während ihrer Lesereise getroffen.
Nordpark, mein grüner Nachbar. Seine Fontänen bestimmen meinen Sommer. Unter seinen Kastanien sitze ich im Regen. Ist auch schön, oder?
Ja. Hast du das schon übersetzt?
Nein, könnte ich machen. Nordpark, mon voisin vert. Ses fontaines décrivent mon été. Sous ses châtaigniers, je suis assise sous la pluie.
Im Düsseldorfer Nordpark ist es heute drückend heiß. Vor der Bronzebüste von Rose Ausländer im Schatten einer Buchsbaumhecke steht Sabine Ausenac, eine französische Autorin und Lyrikerin. Spontan übersetzt sie das kurze Sommergedicht der berühmten Lyrikerin, das in den marmornen Sockel eingraviert ist. Die im heute ukrainischen Tschernowitz geborene Rose Ausländer lebte über 20 Jahre in Düsseldorf und ist dort auch begraben. Sie begleitet Sabine Ausenac schon durch ihr halbes Leben.
Ich finde, es ist eine Sonnenpriesterin. Also ihr Lieblingsthema ist das Licht, die Sterne, die Sonne. Ich finde, das ist eine sehr strahlende Frau. Und das möchte ich auch in unserem Europa sehen, also strahlen, dass wir wieder Frieden ausstrahlen. Als Deutsch-Französin, als kleines Mädchen, das zwischen Deutschland und Frankreich groß geworden ist, da fühle ich mich einfach verpflichtet, so positive Sachen weiterzubringen.
Sabine Ausenac wuchs zweisprachig in Frankreich auf. Die Ferien verbrachte sie oft bei den deutschen Großeltern in Duisburg.
Als Kind war ich also immer hier in den Ferien in Duisburg und war in Deutschland ganz verliebt, bis ich eines Tages, so war ich vielleicht 10, verstanden habe, dass es auch die Nazizeit gegeben hatte. Und auf der einen Seite gab es meinen französischen Großvater, der war in der Résistance, auf der anderen Seite meinen deutschen Großvater. Der war Soldat an der Ostfront gewesen. Und er hat mir auch Exodus und Anne Frank zu lesen gegeben. Und da habe ich mir schon als Kind wirklich versprochen, dass ich mich irgendwann mit dem Judentum beschäftigen werde.
Zufällig stößt Sabine Ausenac 1995 in einer Bibliothek auf ein Buch von Rose Ausländer.
Das war wirklich also Liebe auf den ersten Blick. Ich fand die Schreibweise so unglaublich faszinierend. Und für mich ist das so eine Symbolfigur der Resilienz.
Begeistert von den Idealen der jüdischen Dichterin, bemüht sich die Deutschlehrerin nun darum, Rose Ausländer den Franzosen nahezubringen. Denn bisher ist die jüdische Dichterin in unserem Nachbarland kaum bekannt. Unermüdlich übersetzt Sabine Ausenac Rose Ausländers Gedichte, schrieb ein Essay über sie und arbeitet derzeit an ihrem fiktionalen biografischen Roman mit dem Titel »Rose zwischen Himmel und hier«. Das ist der Anlass für den deutsch-französischen Bürgerfonds Ausenac zu einem Recherchestipendium und einer Lesereise durchs Ruhrgebiet einzuladen.
Ich lese jetzt ein bisschen weiter aus dem Roman. Damit kein Licht uns liebe. Sie kamen mit scharfen Fahnen und Pistolen, schossen alle Sterne und den Mond ab. Damit kein Licht uns liebe. Damit kein Licht uns liebe. Da begruben wir die Sonne. Es war eine unendliche Sonnenfinsternis. Und das war erst der Anfang. Rose, die bereits 1000 Leben gelebt hatte, verheiratet und geschieden, im Exil in den USA, dann wieder in Europa, in New York und Bukarest, bevor sie wieder zu ihrer Mutter in die kleine Wohnung Dreifaltigkeitsgasse 12 in Tschernowitz gezogen war, Rosen, deren erster Gedichtband Der Regenbogen, 1939 erschienen war, sollte nun Monate des Horrors erleben, verkrochen im Ghetto.
Eine Reise nach Tschernowitz, in die Stadt, in der Rose Ausländer geboren wurde und in der sie im Ghetto überlebte, ist momentan wegen des Krieges in der Ukraine nicht möglich. Darum beschränkt sich die Französin auf Lese- und Recherchereisen nach Wien und nun eben nach Düsseldorf. In sommerlicher Hitze flaniert die zarte, rothaarige Französin an Orte, die für Rose Ausländer wichtig waren, und lässt sich inspirieren. Die Oper, der Rhein und eben der Nordpark. Zum Schluss postet die 62-Jährige auf Facebook ein Video von der bronzenen Büste.
Ich habe den Eindruck, diese kleine Lesetour war wichtig. Da habe ich auch mehr Selbstvertrauen gewonnen und es wird jetzt auch weitergehen. Ich hoffe, dass ich das vor den nächsten Sommerferien, vor dem nächsten Sommer fertig habe. Und dann beginnt auch der lange Weg der Korrekturen und Verlagssuchen und eventuelle Übersetzung. Das wird schon ein bisschen dauern.
Sandra Voss war mit Sabine Ossenack auf den Spuren von Rosa Ausländer unterwegs. Und wenn der Roman dann mal fertig ist, dann werden wir ihn ganz bestimmt auch vorstellen. Der Hirte und die Weberin, so heißt ein Roman von Clara Blum, der Anfang der 50er Jahre in der DDR erschienen ist, dort aber laut beschwiegen wurde und der jetzt in der anderen Bibliothek des Aufbauverlags wieder zu entdecken ist. Dank der Herausgeberin Julia Frank, die auch ein schönes Nachwort zu diesem Text geschrieben hat. Zurzeit ist sie in Amsterdam und dort erreiche ich sie. Hallo Julia Frank, ich freue mich, dass wir miteinander sprechen.
Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich auch.
Sie schreiben ja in Ihrem Essay oder Nachwort, dass Clara Blum die große Unbekannte und Außenseiterin der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts war. Sie ist in Czernowitz geboren, also im alten Österreich-Ungarn. Sie ist dann in China gestorben. Dazwischen liegt ein unglaublich bewegtes Leben, das sich gar nicht so leicht zusammenfassen lässt. Was war das für eine Frau, diese Clara Blum oder Su Bailan, wie sie sich später nannte?
Sie war eine ungeheuer moderne Frau in vielerlei Hinsicht. Zunächst, sie ist als Jüdin geboren in einer traditionelle jüdische Familie und war Tochter einer sehr emanzipierten Mutter, die als junge Witwe einem sehr viel älteren Mann verheiratet wurde und von dem vor ihm geflohen ihre Tochter allein in Wien aufgezogen hat, wobei diese Mutter auch psychisch äußerst labil war, viele Zeit in Kliniken verbrachte, in der Psychiatrie. Und Clara Blum ist in Wien eine eigensinnige, kluge Zionistin zunächst, dann Sozialistin, Feministin geworden und hat von Jugend an im Grunde immer bestimmten Ideologien folgend ihr Glück woanders gesucht. Also eine Idealistin im besten Sinne und eckte damit natürlich überall an. Das heißt, ihr politischer Pathos, den sie auch in der Literatur mitunter sehr zum Klingen bringt, hat sie überall anecken lassen. Sie ist, hat die längste Zeit, muss man sagen, in Moskau, die den Nationalsozialismus überlebt, aber dort das Migrantenmilieu als sehr unangenehm, sehr ausgrenzend und isolierend erfahren. Also sie war eine Einzelgängerin, die kaum Freunde hatte und die sich dann in Moskau im wirklichen Leben, wie dann auch im Roman, ihre Heldin, Hanna Bilke heißt sie im Roman, in einen Chinesen verliebt, in einen chinesischen Kommunisten, mit dem sie manches gemeinsam hatte, der aber in vielem ihr exotisches alter Ego gegenüber war.
Und diese Begegnung, diese Liebe, die ja gar keine Erfüllung im herkömmlichen Sinn gefunden hat, die hat ja dann eigentlich alles Weitere geprägt, nicht?
Ja, sie hat ihren gesamten politischen wie auch sonstigen Lebensweg sehr geprägt. Also ähnlich wie auch ihr chinesischer Geliebter, der in Wirklichkeit Su Jiangcheng hieß, ein Theatermacher und Journalist war und Kommunist, wie gesagt. Ähnlich wie er hat auch sie ja viele Sprachen gesprochen, von klein auf. Und die beiden konnten sich auf Russisch, auf Englisch, selbst auf Französisch ein bisschen unterhalten. Und diese Liebe währte nur 12 Wochen lang. Von diesen 12 Wochen ausgehend, er verschwand dann spurlos und wie sie nie in ihrem Leben erfahren sollte, ist er den stalinistischen Säuberungen, dem weißen Terror zum Opfer gefallen. Aber aus der zutiefst entbrannten Liebe heraus suchte sie ihn ein Leben lang und ist nach dem Krieg 1945, sobald sie Moskau verlassen konnte, über Umwege, über Lager, also Lager für Displaced Persons, dann in Prag, über Paris, schließlich nach China gelangt, um ihn dort zu suchen, und fand ihn nie. Im Roman wird sie ihn finden in einer etwas magisch wirkenden, ja, magisch realistisch wirkenden, sozialistischen Traumsequenz wird sie ihm für eine Nacht wieder begegnen. Und das hat es in sich. Also diese Wiederbegegnung wird in romantischer und politischer Hinsicht ihrem Lebensthema gerecht und folgt diesem politischen Furor bis in die letzte Sekunde hinein, kann man sagen.
Das hat ja was Beschwörendes, dieser Roman. Sie vergegenwärtigt sich ja offenbar das, was eben nicht möglich war im Leben. Und dann hat dieser Roman ja aber auch eine ziemlich traurige Editionsgeschichte. Erst sollte er gar nicht erscheinen, da Anfang der 50er Jahre, weil die Zensur in der DDR das nicht wollte. Dann ist er doch erschienen, aber keiner hat darüber berichtet und er ist dann ja offenbar in Vergessenheit geraten. Wie sind Sie denn auf Clara Blum und diesen Roman gestoßen?
Ich bin vor einigen Jahren dank der wunderbaren Weltgeschichte von Sandra Richter, der Direktorin des Marbacher Literaturarchivs, auf sie zum ersten Mal aufmerksam geworden. In ihrer Weltgeschichte der deutschsprachigen Literatur hat Clara Blum ein kleines, kurzes Kapitel, und von dort ausgehend fing ich an, mich für diese Dichterin, Schriftstellerin zu interessieren und auch für das Motiv der Ignoranz in der deutschsprachigen Kultur- und Literaturgeschichte, das natürlich insbesondere Frauen betraf. Und diese Ignoranz führte zu einer Ausgrenzung und einer Auslöschung im Grunde dieser Stimme, die eine sehr starke in ihrer Lebenszeit gewesen ist. Also sie hat damals in Moskau, hat sie so viel sie nur konnte, Gedichte in internationalen Zeitschriften übersetzt. Sie hat immer auf Deutsch geschrieben, muss man sagen. Ihre Muttersprache war ja Deutsch und Jiddisch. Und sie wollte natürlich nach dem Krieg nicht in der Bundesrepublik veröffentlichen, weil die Bundesrepublik in ihren Augen mit den Amerikanern und den Engländern als alliierte Besatzer ein gleichbedeutend war mit den sogenannten Compradoren-Kapitalisten, die sie zutiefst ablehnte aus ihrer sozialistisch-kommunistisch-chinesischen Warte heraus. Und insofern musste es ein Verlag in der DDR sein. Sie fand ihn in Karl Dietz, dem Greifen Verlag. Aber dort wurde der Roman vom Verleger zwar erst entdeckt und über alles geliebt und wurde in hoher Stückzahl gedruckt, dann aber 3 Tage vor Erscheinen, noch während der Auslieferung, wurde er von dem Kulturministerium der DDR verboten. Warum? Dem gehe ich in meinem Essay nach, und das ist eine sehr spannende auch Rekonstruktion der vielen, der zahlreichen, unerhörten Gründe, warum Literatur je und insbesondere dann dort in der DDR verboten werden konnte.
Ja, das fand ich auch unglaublich spannend, wie überhaupt ja die ganzen, sagen wir mal, rundum Aspekte, die Geschichte dieser Autorin, die Editionsgeschichte wahnsinnig spannend ist. Während der Text, finde ich, der ist ja jetzt nicht gerade geschmeidig zu lesen, sondern eher ein bisschen sperrig. Warum, denken Sie, lohnt sich das trotzdem, das heute wieder zu lesen?
Ja, ich finde, zum einen lohnt es sich, weil man tatsächlich ein Zeugnis dieser Zeit erhält, wie man es sonst nirgendwo in dieser komprimierten Form entdecken kann. Und Zeugnis der Zeit meine ich nicht nur im politischen Sinn, sondern zum Beispiel auch, was ihren Humor betrifft. Sie ist eine sehr humorvolle Autorin, aber wir verstehen heute diesen Humor kaum, weil er voller Anspielungen entsteht, Anspielung an Literatur, Anspielung an die Bibel, Anspielung an ihre eigene Kultur als Jüdin. Also sie macht auch Witze über ihren jüdischen Hintergrund gegenüber dem chinesischen Geliebten, der sie insbesondere für ihre Offenheit verehrt. Aber sie ist offen im Wort, nur nicht körperlich, wie sie meint. Da fehlt ihr die Chuppa. Und das jüdische Trauungsritual, sie ist eine Jungfrau und sie ist, vermute ich, sogar als Jungfrau gestorben.
Und sie ist ja auch, das fand ich auch ganz interessant, dass sie im Nachwort schreiben, sie erstarrte in der zweiten Lebenshälfte zunehmend in der Haltung, die sie einmal eingenommen hat. Sie ist auch irgendwie eine tragische Figur doch, oder?
Ja, sie ist eine sehr tragische Figur, finde ich. Zumal, wenn man sich etwas mit den Staatssicherheitsthemen auch östlicher Diktaturen auskennt, man in den zahlreichen Zeugnissen, zum Beispiel wenn Menschen aus dem westlichen Ausland, aus Israel oder aus Österreich, sie besuchen wollten, Menschen, die sie früher kannte, Freunde aus ihrer Jugendzeit, und man erfährt, dass sie immer nur in Begleitung eines chinesischen Mitarbeiters, Studenten oder sonstigen Kulturbeauftragten überhaupt zu treffen war, ahnt man, dass sie streng bewacht wurde und dass auch viele ihrer schriftlichen Zeugnisse von dieser Zensur wussten, von dieser Zensur, die auch im Schriftverkehr, in Briefen, in Tagebüchern bis hin zum Testament vielleicht diese schriftlichen Zeugnisse kontrollierten, überwachten. Und diese Form der Bewachung hat sie natürlich auch zusätzlich noch in ihrem Kommunismus ganz eigenartig starr wirken lassen. Sie hat zuletzt in den letzten Lebensjahren die Gedichte von Mao Zedong übersetzt ins Deutsche und verzweifelt nach einem Verlag gesucht. Das sagt vieles.
Ja, also auf jeden Fall lohnend, sie wieder zu entdecken und wieder zu lesen. Und schön, dass Sie uns das möglich gemacht haben, Julia Frank. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Darf ich eine Kleinigkeit noch sagen?
Ja, natürlich.
Sie ist auch in Bezug auf den Rassismus, den sie auf gründliche Weise erforscht in ihrem Roman, eine moderne und kann man fast sagen eine Vorgängerin unserer heutigen Zeit. Denn sie untersucht den Rassismus nicht nur bei den anderen, sondern insbesondere bei sich selbst, bei den Weißen, bei den weißen Juden zum Beispiel in China, in Shanghai, und denunziert diesen Rassismus aufs Schärfste, muss man sagen. Das finde ich auch sehr lehrreich und ein geradezu prophetisches Zeugnis.
Also ein historischer Text, der doch ganz gegenwärtig irgendwie ist, auf eine eigenwillige Weise.
Insbesondere in Bezug auf die vielen Migrationsströme, die wir heute in der Welt kennen und denen sie in gewisser Hinsicht vorangegangen ist.
Danke, Julia Frank, und ganz liebe Grüße nach Amsterdam. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Und das Buch Der Hirte und die Weberin von Clara Blum mit einem Nachwort von Julia Frank ist in der anderen Bibliothek erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Propaganda ist im Krieg eine nicht zu unterschätzende Waffe. Das zeigen nicht nur historische Beispiele wie die Propagandamaschinerie der Nazis, sondern auch wie im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine über die Medien Meinungen und damit Stimmungen manipuliert werden. Der Antisemitismusforscher Christian Hardinghaus hat darüber ein Buch geschrieben, Kriegspropaganda und Medienmanipulation, was Sie wissen sollten, um sich nicht täuschen zu lassen. Sieglinde Geisel hat das Buch gelesen. lesen. Was soll man denn alles wissen, um sich nicht täuschen zu lassen? Also wie geht Herr Hardinghaus sein Thema an?
Ja, er tut das ganz wissenschaftlich erstmal, beginnt mit der Begriffsgeschichte. Das ist sehr interessant. Der Begriff Propaganda kommt aus dem Italienischen. Propagare heißt eigentlich nur verbreiten und kommt zum ersten Mal 1622 vor, und zwar im kirchlichen Zusammenhang. Gegenreformation, da ging es um die Propaganda fide, also die Verbreitung des richtigen Glaubens. Und er hat einerseits die geschichtliche Herleitung, dann auch die Definition, was ist überhaupt Propaganda, wie kann man das einteilen? Und da stützt er sich vor allem auf eine Einteilung von 7 Propaganda Devices, also 7 Propagandaformen sozusagen von 1937. Da gab es in Amerika ein Institute for Propaganda Analysis, das eben im Zweiten Weltkrieg natürlich gucken wollte, was machen die Nazis, wie können wir dagegen steuern. Und entwickelt von dort dann eine Liste mit 75 Begriffen, wo er sagt, wie man propagandistisch vorgeht.
Und wie geht er dann vor? Macht er das so durch historische Beispiele oder wie ist das Buch aufgebaut?
Er macht dann eben an diesen 75 Begriffen, eigentlich führt er ein bisschen vor, wie Propaganda funktioniert. Das wichtigste Kapitel für die Beispiele sind jedoch die Kriege, die er analysiert. Also Anfang mit dem Ersten Weltkrieg 1914, der erste Krieg, in dem Medien wirklich eine Rolle spielten, ne, die Erfindung der Kriegsfotografie, geht dann natürlich im Zweiten Weltkrieg, Vietnamkrieg und dann die Golfkriege. Und das ist schon ganz interessant. Also was mich sehr berührt hat, Zweiter Weltkrieg, 2000 Journalisten, unsere Kollegen von damals, waren in der Propagandakompanie von Hitler tätig und haben sich also verwenden lassen dafür. Ne? Also erfährt man viele Details, die ganz interessant sind.
Und wie schaut er so auf seinen Gegenstand? Ist er so der kühle Wissenschaftler, der das analysiert und darstellt? Oder hat er auch eine Meinung dazu?
Ja, das ist genau das Problem. Also er fängt in der Einleitung schon an, indem er zweimal behauptet, er würde uns keinesfalls irgendwelche politischen Ansichten andienen wollen und er wolle uns nicht von der Meinung überzeugen. Und ich muss sagen, da gehe ich dann natürlich gleich schon mal in Deckung, weil wenn man eine Selbstverständlichkeit auch noch zweimal so behaupten muss, dann kann da was nicht stimmen. Und beim Lesen fiel mir dann erst so mit der Zeit auf, eben gerade bei den Beispielen von diesen 75 Begriffen, da haben mir oft Beispiele gefehlt. Ich hätte gerne Belege gehabt dafür. Und wenn er dann mal ein Beispiel brachte, dann bediente das immer irgendwelche rechten Narrative. Also beim Begriff Political Correctness kommt er sofort auf die selbsternannte Sprachpolizei zu sprechen und es werde da Gruppen eingeredet, dass sie sich beleidigt fühlen sollten und sich wehren und so. Und gerade zum Beispiel beim Overton-Fenster, also dieser Bereich des öffentlich Sagbaren, benannt nach dem Anwalt Joseph Overton, der das zum ersten Mal beobachtet hat, da kommt er nicht darauf zu sprechen, dass das Overton-Fenster sich nach rechts verschoben hat, was ja eigentlich die allgemeine Meinung ist, sondern dass jetzt die Konservativen unter Druck seien und sich eben nicht mehr trauen, was sagen zu dürfen. Und das ist schon sehr, finde ich, tendenziös. Und er hat auch ganz allgemeine Vorwürfe gegen die Presse. Also wohlweislich verwendet er nicht das Wort Lügenpresse, aber es heißt, dass die Presse vor allem jetzt auch mit dem Krieg gegen die Ukraine, der Russen, angefangen habe, total regierungshörig zu sein, was aber schon vorher war bei Corona. Und dann das erste Wort hätte mich schon irritieren müssen, der Klimaapokalypse. Wer dieses Wort verwendet, ist meistens nicht im Team Wissenschaft. Und er hat also so diese ganzen Anwürfe an die Presse, eben das zweite Wort im Titel heißt ja Medienmanipulation, die sind immer pauschal und ohne irgendwelche Belege. Und was mir beim Lesen je länger, je mehr aufgefallen ist, ist auch das, was er auslässt. Also das gibt ja auch den Propagandatrick des Cherrypickings. Interessanterweise taucht dieser Begriff gerade nicht unter den 75
was
auf.
Was ist das?
Cherrypicking heißt, dass ich nur die Sachen mir rauspicke, die eben mein Argument unterstützen, dass ich also ganz viele Sachen weglasse. Und das ist natürlich eine sehr effektive Form der Propaganda, weil man da schon sehr viel, sehr wach sein muss, um das überhaupt zu merken. Und ich habe mir es dann auch mit der Zeit erst selber aufgefallen. Was er nicht erwähnt, ist alles, was die rechte Propaganda macht. Also in meinem Buch über Propaganda würde ich erwarten, dass Stephen Bannon mit seinem Flood the Zone with Shit irgendwie vorkommt. Ist aber nicht so. Also es wird alles quasi nur auf die eine Seite gebürstet. Ist sehr einseitig, aber eben so, dass man es wirklich nicht gleich merkt. Und am schlimmsten finde ich eigentlich die Verharmlosung der Propaganda von Putin. Also in dem Kapitel über Russland und die Ukraine geht es immer darum, ja, beide Seiten haben ja Propaganda. Natürlich stimmt das. Auch die ukrainische Propaganda, die natürlich das Narrativ bedient, wir verteidigen hier Europa und wir quasi der Appell an das schlechte Gewissen, ist natürlich auch Propaganda. Aber die russische Propaganda, diese unendlich gewalttätige Propaganda, auch im eigenen Land, die wird sehr verharmlosend dargestellt. Und es kommt eben wissenschaftlich daher. Dann heißt so, ja, die Propaganda nach innen und für den Westen und an die Ukraine und an den Rest der Welt und so. Und man geht dem schnell auf den Leim. Und ich habe also, je länger ich darüber nachdenke, desto mulmiger wird mir bei diesem Buch.
Das heißt, man muss eigentlich selbst aufpassen, wie man da getäuscht wird, also den Titel aufs eigene Buch genau anwenden.
Das ist ganz genau das. Ich meine, ich habe jetzt noch eine Dreiviertelstunde Fahrradfahren Zeit gehabt, mir zu überlegen, ob ich so weit gehe und sage, das Buch ist selber ein Stück rechte Propaganda. Und das ist natürlich ein harter Vorwurf. Das muss letzten Endes jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich denke auf jeden Fall, man kann diesem Autor, der so stark betont, er wolle uns keine Meinung aufstülpen oder so, dem darf man nicht trauen.
Klare Worte von Sieglinde Geisel über Christian Hardinghaus Buch Kriegspropaganda und Medienmanipulation, was Sie wissen sollten, um sich nicht täuschen zu lassen. Erschienen ist es bei den Europa-Verlagen für 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
In schöner Regelmäßigkeit veröffentlicht Moritz Rinke eine Auswahl seiner Zeitungsartikel in Buchform, eine Art Tagebuch, Erinnerungen an die Gegenwart, die zuletzt immer atemloser geworden zu sein scheint. Unser kompliziertes Leben heißt der aktuelle Band, aus dem der Dramatiker, Kolumnist und Romanautor heute in Kampen liest.
Das komplizierte Leben, der Titel ist in der Corona-Zeit entstanden, da war aber noch kein Krieg. Also ich musste den Titel abgeben, das war noch vor dem 24. Februar. Und dann wurde die Welt ja noch komplizierter und unser Leben noch komplizierter. Und auch das findet natürlich in diesem Buch dann Ausdruck.
Die Seenotrettung im Mittelmeer, der Sturm aufs Kapitol oder der Brexit. Moritz Rinke durchmisst unser kompliziertes Leben. Ganz unkompliziert heute Abend im Camp Hüß in Kampen auf Sylt. Im Jahr 2018 bekommt der Regisseur Volker Köpp ein Buch geschenkt mit Geschichten über die Ostsee. Darin ein Text von Uwe Jonsson, der den Filmemacher nicht mehr loslässt. Es scheint ihm, als würde ein Ruheloser gegen das Vergessen anschreiben.
2020 begann unsere Reise mit Texten Uwe Jonssons in seine Landschaften, zu Orten und Menschen.
Vor allem geht es nach Mecklenburg-Vorpommern. Zu Menschen, die von ihren Wurzeln erzählen, vom Fortziehen und auch von Uwe Jonsson.
Und dann hat er mir sowas geschickt. Sowas verschickt Uwe Jonsson, der Weltschriftsteller.
Gehen und bleiben. Uwe Jonsson, Folgen des Krieges. Die Dokumentation von Volker Köpp ist in ausgewählten Kinos zu sehen. Sein Debütroman Faserland hat für Furore gesorgt. Mit dem autobiografischen Eurotrash knüpft Christian Krach da an, wo sein Ich-Erzähler vor gut 25 Jahren aufgehört hat und begibt sich schonungslos in die Abgründe der eigenen Familiengeschichte. Wie sich der Kurzbesuch bei der 80-jährigen dementen Mutter zu einem tragisch-komischen Roadtrip an die Orte seiner Kindheit entwickelt, ist als rasantes Hörspiel in der DLF-Audiothek zu erleben.
One for the road.
Sie trank das Glas leer. Ich bestellte telefonisch ein Taxi. Und sie stürzte rasch noch ein weiteres Glas von dem schrecklichen Weißwein hinunter. Ich hakte mich bei ihr ein, schloss die Wohnungstür von außen ab und auf der Treppe nach unten zur Ausgangstür nahmen wir uns noch ihren Rollator. Dann standen wir draußen auf der Straße.
Eurotrash, das Hörspiel nach dem gleichnamigen Bestseller von Christian Kracht. In der DLF-Audiothek und auf unserer Plattform hörspiel-und-feature.de.
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Ich bin Clemens Meyer, Schriftsteller. und Autor von vielen Büchern, aber heute spreche ich über ein Buch meines Lebens, nicht das Buch, aber eins, vielleicht auch das Buch meines Lebens. Franziska Linkerhand von Brigitte Reimann, einer DDR-Schriftstellerin, ist posthum erschienen. Sie ist also über die Fertigstellung leider gestorben, viel zu jung gestorben, mit knapp 40 Jahren. Und das ist ein Buch aus der Perspektive einer jungen, lebenshungrigen Frau, die Architektin werden will, aber ein Praktikum auf dem Bau absolviert in den 60er Jahren, vom Sozialismus träumt, aber bitter enttäuscht wird, von der Liebe träumt, aber bitter enttäuscht wird. Und das ist sprachlich in der klassischen Moderne zuzuordnen. Die Brigitte Reimann bedient sich damals in dieser Zeit der ganzen Palette der literarischen Stilmittel, innerer Monologe, Perspektivwechsel, aber immer aus dieser unglaublichen empathischen Sicht und unglaublich anrührenden und poetischen Sicht dieser jungen Franziska Linkerhand, die also wirklich mit zwei linken Händen und alles richtig machen will und trotzdem immer wieder alles einreißt. Und das ist ein Buch, was ich auch immer wieder allen empfehle. Es gibt mittlerweile die letzte Fassung letzter Hand beim Aufbauverlag, glaube ich. Und es durfte zu DDR-Zeiten nur in einer fragmentierten Form erscheinen, weil es auch eigentlich unglaublich frei war. Also ich habe selten so einen Freiheitswillen gespürt wie in diesem Buch. Und die Zustände werden dort offen angesprochen. Es geht um die Zeit um 45 und bis in die 60er Jahre, um die Aufbruchsstimmung, als man träumte noch vom Neuen, von einem besseren Deutschland nach dem schlimmen Krieg und wie aber diese Träume enttäuscht werden. Es ist aber auch ein existenzielles Buch. Es geht um die Liebe. Und das ist eben aus Sicht dieser Schriftstellerin, die eben viel zu jung gestorben ist. Und ich verliebe mich auf jedes Mal aufs Neue in Franziska Linkerhand, wenn ich dieses Buch lese.
Clemens Meyer, also verliebt in ein Buch, in das oder ein Buch seines Lebens. Franziska Linkerhand von Brigitte Reimann, die im Übrigen morgen ihren 90. Geburtstag hätte feiern können. Ihr Roman, den Clemens Meyer uns so ans Herz gelegt hat, ist unter anderem als Taschenbuch im Aufbauverlag erschienen.